Unser heutiges Predigtthema, das heißt, für immer bei Josef sein. Für immer bei Josef sein. Was das beinhaltet, das werden wir im Laufe der Predigt erkennen. Für immer bei Josef sein. Vielleicht können sich diejenigen noch daran erinnern, die auch das letzte Mal in den Predigten waren. Josef prüfte seine Brüder. Und zwar hat er ihnen gesagt, ihr seid Kundschafter. Das heißt so viel, ihr seid Spione. Ihr wollt nur hier das Land erforschen und wollt hier Spionage betreiben. Und sie haben es abgestritten. Sie hatten aber auch kein Alibi. Sie konnten es nicht richtig beweisen. Und bei ihrem zweiten Besuch in Ägypten hatten sie den Benjamin mitgebracht. Und den Benjamin, den wollte der Josef ganz besonders sehen, weil das war sein leiblicher Bruder auch seiner Mutter. Oder der Sohn seiner Mutter. Das war also sein einziger Bruder von der Mutter Rahel. Und den Benjamin, den hat er dann auch besonders bevorzugt. Warum? Um die anderen Brüder zu prüfen, ob diese Herzen immer noch Eifersucht in ihrem Herzen hegen, wie damals bei ihm, also bei Josef, als sie ihn in die Grube geworfen haben. Und der Höhepunkt von Josefs Prüfung bestand darin, in Benjamins Sack, in seinen Getreidesack, einen Silberbecher, und zwar den Silberbecher Josefs, hineinzulegen. Und der sollte auch bei Benjamin gefunden werden. Und der Hofmeister sagte zu den Brüdern von Josef, bei welchem der Becher gefunden wird, der soll hier in Ägypten als Sklave bleiben. Und bei wem wurde er gefunden? Wir wissen es, bei Benjamin. Ausgerechnet bei Benjamin wurde der silberne Becher dieses ägyptischen Herrschers, also von Josef, gefunden. Was war das nur für eine Sache? Und sicherlich fragten die Brüder den Benjamin, kann es sein, dass du den Becher mitgenommen hast? Bisher haben wir dir vertraut. Du warst doch bisher nicht so. Und der Benjamin, der hat sicherlich abgestritten. Er wusste, hatte keine Ahnung. Es war für ihn ein Rätsel. Wie kommt der Becher in meinen Sack? Ich habe keinen Becher geklaut. Doch nun die große Prüfung. Wie gehen die Brüder jetzt mit dieser Sache um? Wird es ihnen egal sein, ob der jüngste Bruder jetzt auch in Ägypten bleibt und hier als Sklave weitergeleitet wird? Gehen sie mit diesem Bruder auch so billig um, wie sie damals mit Josef umgegangen sind? Wird es ihnen nochmals egal sein, denselben Schritt zu tun wie damals und dann wieder heimzukommen und zum Vater sagen, dein jüngster Sohn ist nicht mehr da, wahrscheinlich hat ihn auch ein Tier zerrissen. Oder würden sie tatsächlich sagen, ist als Sklave in Ägypten geblieben. Wir können es nicht ändern, ist halt so. Die Brüder, die wussten nicht, dass sie in dieser Sache von Josef ernstlich geprüft wurden. Er wollte ganz genau ihre Motivation erkennen. Doch an dieser Stelle, da staunen wir. Und wir dürfen wirklich staunen über die Veränderung dieser Brüder. Was hat sich doch nicht in ihrem Herzen und in ihrer Motivation getan? Wie sehr hatte sich jetzt alles verändert? Früher waren die Brüder Josefs hartherzig. Sie hatten harte Herzen, auch über ihre Gefühle. Sie hatten sich über Josefs Seelenangst hinweggesetzt. Sie hatten ihn trotzdem nach Ägypten verkauft. Und jetzt, als es um Benjamin, den Jüngsten, ging, da war etwas anderes im Gange. Da zeigten sie tiefe Erschütterung und Trauer, dass jetzt der jüngste Sohn hier in Ägypten bleiben soll. Und sie zerrissen ihre Kleider, wer sich noch daran erinnern kann, als es darum ging, dass Benjamin jetzt hier als Sklave bleiben soll. Das Zerreißen der Kleider, das bedeutete mehr oder weniger Trauer. Und dass jetzt ein Mensch verloren ist. Vor Jahren, da waren sie grausam, als Josef in die Grube warfen und ihn verkauft haben. Sie waren herzlos, sie waren neidisch, sie waren feindselig. Und jetzt waren sie bereit, tatsächlich füreinander zu sterben. Einst hatten sie mit dem blutbefleckten Kleid das Herz ihres Vaters gebrochen. Und jetzt lebt wahre Liebe und echtes Mitempfinden gegenüber ihrem Vater in ihren Herzen und auch gegenüber ihrem jüngsten Bruder. Ja, und das Bekenntnis von Juda, Juda war ja der Redensführer dann auch vor Josef, dem ägyptischen Herrscher. Das Bekenntnis von Juda, es war echt und aufrichtig. Juda wäre lieber als Sklave in Ägypten geblieben und er wollte als Sklave anstelle von Benjamin in Ägypten bleiben. Ja, das Bekenntnis und das Flehen von Juda vor Josef war echt. Er versuchte keine Ausflüchte mehr zu machen, nicht die Schuld abzuschieben, nicht die Bosheit schön zu reden oder die Wahrheit mit Lügen zu vernebeln. Nein, er tat wahre Buße, ganz genauso wie es der Herr Jesus auch heutzutage von dir und von mir fordert. In 2. Korinther 7, Vers 10, da heißt es, denn das gottgemäße Trauern bewirkt eine Buße zum Heil, die man nie zu bereuen hat. Denn das gottgemäße Trauern bewirkt eine Buße zum Heil. Das heißt also, wenn ich traurig bin über meinen Sündenzustand, wenn ich mein Versagen erkannt habe, wenn ich vor Gott in Trauer einhergehe und ihm meine Sünden bekenne, das gottgemäße Trauern, seine Heiligkeit zu erkennen und meine Sündhaftigkeit. Aber das wirkt eine Buße, sagt Gottes Wort, zum Heil, die man nie zu bereuen hat. Juda hatte sich selbst anstelle von Benjamin als Sklave angeboten. Er hatte sich selbst als Pfand angeboten, damit Benjamin zum Vater zurückkehren konnte. Und da ist auch für uns die Frage, ob wir auch so sensibel sind, wenn der Herr unsere Herzen erforscht. Würden wir auch alles in Bewegung setzen, um andere nicht zu betrüben oder dass andere Herzen nicht gebrochen werden? Denn der Herr erforscht Herzen und Nieren nach Psalm 7, Vers 10. Und Gott möchte, dass wir geistlich wachsen, dass wir nicht auf der gleichen Stelle treten. Und er möchte, dass wir kein leichtfertiges Glaubensleben führen, worin man denkt, ja, ist doch egal, wie ich lebe, das ist doch wurscht. Ob ich immer die gleichen Fehler mache oder nicht, das ist doch egal, ich kann mich so bewegen, wie ich will. Das interessiert ja schließlich auch Gott nicht, ich bin halt so. Wenn man fortwährend herzlos ist, wenn man fortwährend unaufrichtig ist, wenn man fortwährend unverantwortlich ist anderen gegenüber. Liebe Freunde und Geschwister, das gefällt Gott nicht. Und Gott möchte nicht, dass wir in einem solchen Zustand bleiben. Psalm 7, Vers 10 sagt, denn du prüfst die Herzen und Nieren, gerechter Gott. Und Gott prüft auch dich und mich gelegentlich. Und wir dürfen es an dieser Stelle erkennen und sagen, nichts ist schlimmer, als wenn man aus begangenen Fehlern nichts lernt. Nichts ist schlimmer, als wenn man aus begangenen Fehlern nichts lernt. Wenn man nicht darum bemüht ist, Gottes Anweisungen ernstlich und von Herzen zu befolgen, dann sind wir auch hier im Gottesdienst verkehrt. Dann wären wir lieber nach zu Hause geblieben, weil dann geben wir ihm auch nicht die Ehre. Äußerlich kann man zwar so tun, aber wenn man das nicht von Herzen tun will, dann bleibt man lieber zu Hause, wenn man Gottes Wort und seine Anweisungen nicht von Herzen befolgen will. Frage: Glaubst du, dass der lebendige Gott Kraft seines Wortes und Kraft seines Geistes Herzen verändern kann? Glaubt das jeder, der hier im Raum ist? Wenn wir das nicht glauben, dann können wir Gottes Wort zumachen. Gottes Wort, das zeigt uns an so vielen Stellen, dass Gott Herzen verändert. Durch sein Wort und durch seinen Geist. Und deswegen ist es auch immer gut und wichtig, auch für andere zu beten, weil Gott durch Gebet wirken möchte. Und es ist auch wichtig, natürlich sein Wort zu erforschen, sein Wort zu hören, von seinem Wort zu lernen, es im Herzen zu tragen. Da geschieht Veränderung. Hoffentlich treten wir nicht immer auf der gleichen Stelle. Es muss unsere Überzeugung sein, und es ist auch von Gottes Wort belegt, dass Gott Herzen verändert und dass Gott will, dass wir nicht so bleiben, wie wir sind. Wir dürfen auch nie sagen im geistlichen Leben, jetzt bin ich auf dem Level, so weit bin ich gekommen und jetzt ist alles bestens. Dann kann man sagen, dann hast du noch gar nichts verstanden. Dann wirst du vielleicht morgen gleich in die Tiefe fallen und der Gott wird dir zeigen, wo du stehst. Wer da dünkt zu stehen, der sehe wohl zu, dass er nicht fällt. Wir können uns nie ausruhen und sagen, gestern war mein Glaubensleben in Ordnung oder vorgestern, da habe ich mich taufen lassen und heute, da kann ich meines Weges ziehen, da ist es nicht mehr so wichtig. Wir können uns auf nichts ausruhen, auf gar nichts. Jeder Tag ist ein Durchlaufposten und wir müssen schauen, dass wir uns dem Ziel nahen. Und 2. Korinther 3, Vers 18 sagt unter anderem, wir werden umgewandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich von des Herrn Geist. Wenn wir uns aber nicht dem Worte Gottes ausliefern und seinem Geist, wie soll er uns dann umwandeln? Wir werden umgewandelt in dasselbe Bild, und hier ist das Bild Jesu gemeint, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich von des Herrn Geist. Nun, wie hatte Gott der Herr bei den Brüdern von Josef gehandelt? Ich meine, sie hatten ja den Heiligen Geist noch nicht in sich. Gott der Herr hatte über ihr Gewissen gehandelt. Und sie wurden von ihrer Sünde, die sie mit Josef begangen haben, über Jahre geplagt. Man kann es sehen, über 22 Jahren. Über 22 Jahre wurden sie geplagt. Und letztendlich wurden sie von dieser Sünde eingeholt und Gott hat sie davon überführt. Und liebe Freunde, Geschwister, wie lange hatte Josef auf diesen Augenblick gewartet, dass er jetzt alleine ist mit seinen Brüdern und eine aufrichtige Motivation von ihnen sieht? Und da kommt es jetzt zur Offenbarung Josefs. Erstens, der erste Punkt, auf den ich eingehen möchte, die Offenbarung Josefs. Denn infolge der Aufrichtigkeit seiner Brüder konnte sich Josef seinen Brüdern jetzt nicht länger verbergen. Er hatte so lange darauf gewartet, ihnen zu sagen, hey, ich bin euer Bruder, ich bin Josef. Jetzt sollte jedermann den Regierungssaal verlassen. Da waren sicherlich viele Bedienstete, viele Generäle und Verwalter. Alle sollten rausgehen, auch alle Diener. Bis Josef ganz allein mit seinen Brüdern war. Und als er ganz allein war mit seinen Brüdern, dieser große Herrscher, da fing er plötzlich an zu weinen. Und er weinte laut. Er weinte so laut, dass die Ägypter im Hause des Pharao es hörten. Dass die Ägypter sich darüber sorgten, was ist mit Josef? Und könnt ihr euch vorstellen, wie sehr seine Brüder erstaunt waren? Warum sind wir mit diesem ägyptischen Herrscher alleine? Das ist eine merkwürdige Situation. Warum nur wir und alle sind draußen? Und warum fängt er jetzt an zu weinen? Ist ein depressiver Mann, oder? Sie haben gefragt, was hat es zu bedeuten? Sie konnten es nicht einordnen. Warum weint dieser Mann jetzt? Warum hört er nicht auf zu weinen? Der weint immer weiter und immer lauter. Doch dann offenbarte sich Josef seinen Brüdern und sprach, ich bin Josef. Lebt mein Vater noch? Doch die Brüder, die konnten kein Wort sagen, sie waren total bestürzt und niemals hatten sie damit gerechnet, dass sie es hier mit ihrem Bruder zu tun haben, dass hier Josef vor ihnen stehen könnte. Doch dann sprach Josef in Vers 4, tretet doch her zu mir. Kommt doch näher. Haltet nicht zu großen Abstand. Und als sie näher kamen, sprach er zu ihnen, ich bin Josef, euer Bruder. Ich bin Josef, den ihr in Ägypten oder nach Ägypten verkauft habt. Und liebe Freundinnen, Geschwister, das ist ganz sicherlich eine der bewegendsten Szenen der ganzen Heiligen Schrift. Die Auferstehung Jesu kommt dem natürlich gleich. Aber im Alten Testament wird es eine der bewegendsten Szenen sein. Und Josef kommt hier seinen Brüdern mit unermüdlicher Vergebungsbereitschaft entgegen. Und er konnte sich seinen Brüdern in ganzer Liebe hingeben. Welch ein Bild ist das zugleich von unserem Herrn Jesus, deinem und meinem Erlöser. Nachdem ihn sein Volk Israel über Jahrhunderte verworfen hat, wird sich der Herr Jesus seinem Volk Israel nach schwerer Prüfung offenbaren, wenn auch ihre Herzen und Nieren geprüft worden sind. Aber dann wird er sich aus Gnade seinem Volk wieder zuwenden und sich seinem Volk offenbaren. Und das wird sein Werk sein, das Werk des Herrn Jesus. Sein Werk ganz allein. Und in Bezug auf Israel spricht er: Den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt nach einem ungehorsamen und widerspenstigen Volk. Römer 10, Vers 21. Den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt nach einem ungehorsamen und widerspenstigen Volk. Vielleicht können wir uns da manchmal auch einreihen. Ungehorsam, widerspenstig, und der Herr wartet die ganze Zeit und du kommst nicht zu ihm. Und doch sehnt er sich danach, sich als Messias und König dem Volke Israel zu offenbaren, weil er dieses Volk ewig lieb hat. Und er sagt zu seinem Volk, aber auch zu dir und zu mir: Kommet her zu mir alle. Kommt doch her, tretet herzu. So will ich euch erquicken. Matthäus 11, 28. Oder durch den Propheten Jesaja lädt er ein, in Jesaja 55, 1: Wohlan, ihr Durstigen alle, kommt her zum Wasser, und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft Getreide, kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Das ist das Verhalten Josefs, und das ist unser erhöhter Herr Jesus. Ja, und stellen wir uns das vor, wenn der Herr Jesus auf Erden regieren wird, da wird die ganze Welt sprachlos sein, wenn sie ihn in all seiner Herrlichkeit sieht. Wie herrlich wird es sein, wenn Jesus sich seinem Volk offenbart. Aber denken wir auch an uns. Wie herrlich wird es sein, wenn sich Jesus dir und mir offenbart, und zwar bald in der Entrückung. Wenn wir entrückt werden, dann werden wir dem Herrn Jesus in den Wolken des Himmels begegnen. Und er wird sich dir und mir offenbaren. Und wir werden den ewigen Sohn sehen, der für uns am Kreuz gestorben ist. Und er wird zu dir und zu mir nicht sagen müssen: Ich bin Jesus. Nein, wir werden ihn von selbst erkennen, wie er ist. Wir werden die Zeichen von Golgatha an seinen Händen und an seinen Füßen sehen, an seiner Seite, die durchbohrt war. Es sind die Zeichen, die wir selbst mitverschuldet haben, denn er ist auch wegen uns ins Kreuz gegangen. Und wir werden seine wohlbekannte Hirtenstimme wahrnehmen, die wir heute schon in seinem Wort beständig wahrnehmen. Der erhöhte, verherrlichte und vollkommene Mensch wird sich dir und mir offenbaren, und er wird dich und mich bitten: Tretet herzu, kommt näher. Und wir werden ganz sicher vor ihm auf die Knie fallen und ihn ohne Schwachheiten, ohne gesundheitliche Mängel anbeten. Bei ihm zu sein und ihm ähnlich zu sein für alle Ewigkeit, das wird der Himmel des Himmels für dich und für mich sein. Ewige Freude. Hoffentlich ist jeder dabei. Ähnlich wie es C.H. Gabriel in seinem Lied zum Ausdruck bringt: Wenn nach der Erde Leid, Arbeit und Pein ich in die goldenen Gassen zieh ein, wird nur das Schauen meines Heilands allein Grund meiner Freude und Anbetung sein. Das wird allein Herrlichkeit sein, das wird allein Herrlichkeit sein, wenn frei von Weh ich sein Angesicht sehe, wenn frei von Weh ich sein Angesicht sehe. Wenn dann die Gnade, mit der ich geliebt, dort eine Wohnung im Himmel mir gibt, wird doch nur Jesus und Jesus allein Grund meiner Freude und Anbetung sein. Das wird allein Herrlichkeit sein. Ja, man kann einstimmen in dieses Lied. Das wird allein Herrlichkeit sein. Wenn frei von Weh ich sein Angesicht sehe, wenn frei von Weh ich sein Angesicht sehe. Und da frage ich euch an dieser Stelle, habt ihr es auch schon erfahren? Wo es an Aufrichtigkeit, Echtheit und an Sündenbekenntnis nicht fehlt, da öffnet man sich füreinander. Und da geschieht eine Basis des Vertrauens. Ganz genau wie es bei Josef und seinen Brüdern war. Wo es an Aufrichtigkeit, Echtheit und Sündenbekenntnis nicht fehlt, da öffnet man sich füreinander. Und das ist die Grundlage für echte Beziehungen. Und das ist die Grundlage, um einander vertrauen zu können. Und das ist auch die Grundlage, worin sich Gott, der Herr, in deinem und meinem Leben bereits jetzt schon hier auf Erden offenbaren will. Als Josef seine Brüder eingeladen hatte, zu ihm hinzuzutreten, und sie zu ihm kamen, da fand Beziehung statt und da fand Versöhnung statt. Jetzt war ihre Feindseligkeit verschwunden. Sie waren nicht mehr entfremdet wie vorher oder abgetrennt von Josef. Alle Hinderungsgründe für wahre Gemeinschaft waren jetzt beseitigt. Und wir können es uns vorstellen, Josef, der hatte wohl nie aufgehört, seine Brüder zu lieben. Ganz genauso wie Jesus nie aufhören wird, uns zu lieben. Was war es eigentlich, was die Brüder Josefs von Josef getrennt hatte? Was war das? Ja, wenn wir drüber nachdenken, kommen wir schnell darauf. Das waren sie selbst. Das war ihr Eigenverschulden. Das war ihre eigene Bosheit. Das hatte sie von ihrem Bruder getrennt. Und ganz genauso ist es auch heute mit den Menschen. Was trennt sie heute von Gott? Was trennt die Menschen von Gott? Ja, es sind sie selbst, es sind ihre Sünden, ihr Widerstand und ihre Bosheit wider Gott. Und die Menschen müssen heute genauso auf Gott zugehen und sie müssen mit Gott versöhnt werden. Und sobald die Menschen ihren persönlichen Widerstand aufgeben, ihre Sünden und ihre Bosheit vor Gott bekennen und den Herrn Jesus einladen, in ihr Leben zu kommen und gläubig werden, ja, da werden sie durch Jesu Blut gewaschen. Und sie werden erlöst. Sie dürfen zu Kindern Gottes werden. Und dann ist der Streit, die Feindschaft und die Trennung wieder Gott ein für alle Mal beendet. Der Mensch hat nun Frieden durch den Herrn Jesus Christus. Wie wunderbar. Und dann darf man zu ihm treten. So wie es im Brief an die Hebräer geschrieben steht, und da möchte ich euch einladen, diese Stelle mit aufzuschlagen, denn das ist eine Einladung täglich an uns. Hebräer 10, Vers 22. Hebräer 10, Vers 22. Da heißt es: So lasset uns hinzutreten, mit wahrhaftigem Herzen, in voller Glaubenszuversicht, durch Besprengung der Herzen, los vom bösen Gewissen und gewaschen am Leibe mit reinem Wasser. Und wenn hier von reinem Wasser gesprochen wird, da ist allermeist das Wort Gottes damit gemeint. Mit reinem Wasser. Josefs Brüder, die traten zu Josef hinzu und sie waren darüber verwundert. Sie sind hinzugetreten und sie waren verwundert, dass Josef nicht rachsüchtig war, dass er keine Vergeltungssucht hatte, sondern mit diesen beruhigenden Worten sprach, so angenehm auf sie zukam und zu seinen Brüdern sprach. 1. Mose 45, Vers 4: Tretet doch her zu mir. Als sie nun näher kamen, sprach er zu ihnen: Ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Vers 5: Und nun bekümmert euch nicht und ärgert euch nicht darüber, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn zur Lebensrettung hat mich Gott vor euch hergesandt. Denn dies ist das zweite Jahr, dass die Hungersnot im Lande herrscht, und es werden noch 5 Jahre ohne Pflügen und Ernten sein. Aber Gott hat mich vor euch hergesandt, damit ihr auf Erden überbleibt und um euch am Leben zu erhalten, zu einer großen Errettung. Josef wusste es wohl, dass seine Brüder ihn damals aus Bosheit, aus Eifersucht und Rache nach Ägypten verkauft hatten. Doch insgesamt sah in diesen ganzen Jahren, die zurückliegen, eine große Führung Gottes. Er sah in dieser gesamten Handlung die gnädige Führung und die guten Wege des lebendigen Gottes. Deshalb konnte Josef mit Gewissheit sagen, es war Gott, der mich hierher gesendet hat. Vers 5, denn zur Lebensrettung hat mich Gott vor euch hergesandt. Und das ging eben durch tiefe Wege hindurch. Josef musste durch all dieses Elend und Leid hindurch, das ihm widerfahren ist. Und er musste die Erniedrigung ertragen, um nun viele Menschen am Leben zu erhalten, um ein Lebensretter zu sein. Denken wir an Jesus. Wie war es bei ihm, dem Sohne Gottes? Als Jesus Christus in die Welt eingeboren wurde, hat er sich so sehr erniedrigt, dass er Mensch geworden ist und dass er sich sogar von seinem eigenen Volk verwerfen ließ, ja verkaufen ließ, verraten ließ, auch durch Judas, und sich ans Kreuz schlagen ließ. Warum? Damit durch sein Leiden und Sterben viel Volk am Leben erhalten wird. Zur Lebensrettung für viele. Denn der Herr Jesus sagt selbst in Matthäus 26, Vers 28, denken wir ans Abendmahl, denn das ist mein Blut des Bundes, welches für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Welches für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Hat Jesus nicht für alle Menschen sein Blut vergossen? Oh doch, er hat es für alle vergossen. Aber nicht alle werden zu ihm kommen, das ist das Problem. Aber viele werden zu ihm kommen und sind schon zu ihm gekommen und werden, wenn sie zu ihm kommen, das ewige Leben erhalten. Das ist mein Blut des Bundes, welches für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Und wem seine Sünden vergeben werden, der darf ewiges Leben bekommen. Hoffentlich gehört jeder von uns dazu. Wenn wir die Wege Josefs betrachten und darüber nachsinnen, so sollten wir auch in schwierigen Situationen unseres Lebens bedenken. Was sollten wir bedenken? Gott macht keine Fehler. Und wir sollten bedenken, Gott weiß, was er tut, was er in deinem und meinem Leben zulässt. Auch wenn wir seine Wege nicht verstehen können, wir müssen ihm vertrauen. Gott macht keine Fehler und Gott weiß, was er tut. Der erste Punkt war die Offenbarung Josefs. Der zweite Punkt ist der Auftrag oder Josefs Auftrag. Josef war ja jetzt in Ägypten, er war Herr über alles, Herrscher, direkt unter Pharao. Und die Brüder bekamen nun von Josef den großen Auftrag, eilends zum Vater zu gehen und ihn mit allem, was er hat, nach Ägypten zu Josef zu holen. Kapitel 45, Vers 9, zieht eilends zu meinem Vater hinauf und saget ihm, so spricht dein Sohn Josef, Gott hat mich zum Herrn über ganz Ägypten gesetzt, komm zu mir herab und säume nicht. Du sollst im Lande Gosen wohnen und nahe bei mir sein, du und deine Kinder und deine Kindeskinder, dein kleines und großes Vieh und alles, was dein ist. Die ganze Familie, die ganze Sippschaft Josefs sollte mit allen ihrem Besitz nach Ägypten kommen und im Lande Gosen wohnen. Dort, wo auch Josef war. Gosen war nicht allzu weit vom königlichen Palast entfernt. Und liebe Freunde und Geschwister, diese Situation muss uns an etwas anderes erinnern. Das erinnert uns an Jesus. Wie Jesus den Vater darum gebeten hatte, dass die Gläubigen, welche der Vater ihm gegeben hatte, für immer bei ihm sein sollen. Was betet der Herr Jesus im hohen priesterlichen Gebet? Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, dass sie meine Herrlichkeit sehen. Oder Johannes 14, Vers 3, und wenn ich hingehe, sagt der Herr Jesus, und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder, und ich werde euch zu mir nehmen, auf dass auch ihr seid, wo ich bin. Ein ganz ähnliches Verlangen hatte Josef für seine Brüder und natürlich auch für seinen Vater, welchen er schon so lange nicht mehr gesehen hatte. Josef hatte den Seinen eine Stätte bereitet und hat sie anschließend zu sich geholt. Genau wie Jesus dich und mich eines Tages zu sich holen wird, er bereitet uns eine Stätte. Damit die Seinen da sind, wo auch er ist, das ist gewaltig. Das sind Zukunftsperspektiven, auch für dich und für mich. Und darauf kann man sich jeden Tag freuen. Frage, hast du diesen Blick, bald bei Jesus zu sein, in seiner Wohnstätte wohnen zu dürfen, in seiner Herrlichkeit zu sein? Oder ist dir das irdische Leben viel lieber und die irdischen Schätze und was es da so alles gibt? Doch da müssen wir umdenken. Schaue auf die himmlische Herrlichkeit. Wenn du an Jesus glaubst, bist du ein Bürger des Himmels geworden. Und bei Jesus, ich weiß nicht, ob es reicht, aber ich würde mal sagen, es ist 100.000-mal schöner als hier auf Erden. 100.000-mal schöner wird es bei Jesus sein. Wenn das überhaupt reicht, weiß ich nicht. 100.000-mal schöner und herrlicher wird es bei Jesus sein, wenn wir bei ihm sind. Und Pharao sagte zu den Brüdern Josefs, in 1. Mose 45, Vers 20, und euer Hausrat darf euch nicht reuen, denn das Beste des ganzen Landes Ägyptens soll euer sein. Also den Jakob und die Brüder Josefs, die sollten ihren Hausrat zurücklassen. Es sollte sie nicht reuen, das alles zurücklassen, denn sie sollten das Beste vom ganzen Land Ägypten bekommen. Und das heißt auch für uns, niemals dürfen wir uns so sehr an die irdischen Besitztümer klammern. Oder niemals darf es uns reuen, hier diese Erde zu verlassen und in den Himmel einzugehen. Das wäre ja furchtbar, wenn uns das reuen würde, die Erde zu verlassen. Um die irdischen Güter nicht für den Himmel dran zu geben. Denn Gott hat das beste und das fetteste Land auch für dich und für mich bereitet. In seiner Herrlichkeit. Und wie dumm wäre es da, sich so sehr an die Welt und an die irdischen Werte und Güter zu klammern, dass man keine Freude hat, um in den Himmel einzugehen. Nicht umsonst sagt der Herr Jesus, wo dein Schatz ist, ganz genau da wird auch dein Herz sein. Matthäus 6, Vers 21. Charles Hutton Spurgeon erwähnte einmal jemanden, der in Bezug auf die Nachfolge Jesus sagte, aber ich würde meinen ganzen Lebensunterhalt verlieren. Sagt Spurgeon, und wenn du ihn verlierst und dein Leben rettest, was hättest du dann wirklich verloren? Hast du nie von dem Mann gehört, welcher an Bord eines Schiffes war, das von Australien heimkehrte? Er hatte viel Gold erworben, aber unterwegs erlitt er Schiffbruch und die Mannschaft eilte, um an die Rettungsboote zu gelangen. Er ging schnell hinab in seine Kabine und tat so viel Gold in seinen Gürtel, wie er nur konnte, und band denselben um seinen Leib. Als er darauf auch das Schiff verlief, um ins Rettungsboot zu gelangen, glitt er aus und fiel ins Wasser. Und es war nicht möglich, ihn herauszuziehen. Er versank mit seiner Last seines Goldes, das er um seinen Leib gebunden hatte. Es gab keine Hoffnung für ihn. Sein Schatz war sein Verderben. Wie so mancher Mensch bereitet sich mit aller seiner Arbeit nur sein sicheres Verderben. Ja, auch viele Nachfolger stecken durch das Ansammeln ihrer Schätze und Sorgen fest und drohen damit unterzugehen, anstatt vorwärts zu kommen. Es ist eine große Gefahr, sich an irdische Schätze und irdische Reichtümer zu klammern. Nun kommen wir wieder zu Josef. Er hatte seine Brüder und seinen Vater zu sich und zu seiner Herrlichkeit in das Land Gosen eingeladen, damit es ihnen gut gehen soll. Es sollte ihnen viel besser gehen als im Lande Kanaan. Vers 13, darum verkündigt meinem Vater alle meine Herrlichkeit in Ägypten und alles, was ihr gesehen habt, und bringet meinen Vater eilends herab hierher. Und er fiel seinem Bruder Benjamin um den Hals und weinte. Und Benjamin weinte auch in seinem Hals, sie waren ja noch allein in dem Saal. Und er küsste alle seine Brüder und weinte über ihnen. Und danach redeten seine Brüder mit ihm. Dann wurde ihr Herz erweicht. Auch Pharao und seinen Knechten gefiel es wohl, als sie hörten, dass Josefs Brüder gekommen waren. Vers 17, und der Pharao sprach zu Josef: Sage deinen Brüdern, tut das, beladet eure Tiere und macht euch auf den Weg. Und wenn ihr ins Land Kanaan kommt, so nehmt euren Vater und eure Familien und kommt zu mir. So will ich euch das Beste des Landes Ägypten geben. Und ihr sollt das Fett des Landes essen. Und du ordne solches an. Tut also, nehmet euch Wagen mit aus Ägyptenland für eure Kinder und Weiber und führet euren Vater und kommt. Und euer Hausrat darf euch nicht reuen, denn das Beste des ganzen Landes Ägyptens soll euer sein. Also dieser Pharao zur Zeit Josefs, der hatte eine echte Herzensfreude, dass jetzt die Brüder Josefs gekommen waren. Und er wollte, dass auch der Vater von Josef kommen soll und soll sich hier im Lande Ägypten niederlassen. Warum? Weil dieser Pharao einen Blick dafür hatte, welch ein Segen es ist, einen Josef im Land zu haben. Und wie viel mehr größer der Segen sein wird, wenn seine ganze Sippschaft da sein wird. Da wird Gott noch einen größeren Segen geben. Da kann es auch dem Land Ägypten nur gut gehen. Wohl dem Land, der solches bei sich hat, wohl dem Land, das auch viele Kinder Gottes bei sich hat, dem Land ist ein Segen vorausgesagt. Und Josef gab ihnen Wagen nach dem Befehl des Pharao in Vers 21. Auch gab er ihnen Zehrung mit auf den Weg, Vers 22, und schenkte ihnen allen, einem jeden, ein Feierkleid. Benjamin aber schenkte er 300 Silberlinge. Warum gibt Josef seinen Brüdern Feierkleider mit auf den Weg? Feierkleider sind in der Bibel häufig ein Zeichen für einen Neuanfang. Und bei Josef und seinen Brüdern, da gab es jetzt einen Neuanfang. Auch bei Josef gibt es einen Neuanfang wie bei Jesus. Und auch wer zu Jesus kommt und durch ihn errettet wird, der bekommt neue Kleider. Wisst ihr welche? Die Kleider des Heils und den Rock der Gerechtigkeit. Jesaja 61,10. Und bis heute geht auch an uns der Auftrag, Menschen für Jesus einzuladen. Warum? Damit sie für immer in seiner Herrlichkeit sein können. Ich komme noch kurz zu einem dritten Punkt. Erstens die Offenbarung Josefs, zweitens der Auftrag Josefs und drittens für immer bei Josef sein. Für immer bei Josef sein. Josef sendet von Ägypten, von seiner Herrlichkeit aus alles, was für seine Brüder und für seinen Vater nötig ist, um zu ihm in seine Herrlichkeit zu kommen. Was hat Jesus dir und mir gegeben, als du sein Kind geworden bist? Nach Epheser 1, Vers 3 hat er uns mit jedem geistlichen Segen gesegnet. Und wir haben durch den Herrn Jesus alles bekommen, was zum Leben und zur Gottseligkeit dient, nach 2. Petrus 1, Vers 3. Insgesamt waren es 66 Verwandte, die nach Ägypten kommen sollten. Und mit Josefs Familie, die bereits in Ägypten war, war es insgesamt eine göttliche Vollzahl, nämlich 70 Seelen, sagt uns Gottes Wort. Aber wir müssen auch noch sehen, da waren noch viele Bedienstete bei Jakob, da gab es noch viele Knechte und Mägde und da war noch viel mehr Volk dabei. Das können wir annehmen, nochmals 50 bis 100 Leute gewesen sein. Viele Menschen, viel Volk sollte mitgehen. Um so viele Menschen nach Ägypten zu bringen, da war es gut, eine Ausrüstung mitzubekommen. Und Josef sandte seinem Vater Folgendes. Er sandte 10 Esel beladen mit ägyptischen Gütern und 10 Eselinnen, welche Korn, Brot und Speise trugen, für seinen Vater auf den Weg. Und zudem hat ja der Pharao noch diese ägyptischen Wagen zugesagt. Nehmt Wagen mit. Und diese nahmen sie natürlich auch mit. 1. Mose 45, Vers 24. Damit entließ er, also Josef, seine Brüder, und sie gingen, und er sprach zu ihnen: Zanket euch nicht auf dem Weg, streitet euch nicht auf dem Weg. Ja, es war jetzt alles vergeben. Deshalb schiebt euch jetzt auf dem Weg, wenn ihr jetzt nach Hause geht, nicht gegenseitig die Schuld zu, oder dass der eine sagt, ich habe es schon immer gesagt und weiß es wieder besser, oder Rechthabereien. Zankt euch nicht auf dem Weg. Es ist alles bereinigt, es ist alles vergeben. Sondern freut euch vielmehr an dem, was euch widerfahren ist. Genau das sagt Jesus auch zu dir und zu mir. Freue dich an dem Heil, das dir an mir widerfahren ist. Freue dich an der Vergebung, die du von mir bekommen hast. Zankt euch nicht auf dem Weg, auf dem ihr seid, in meine Herrlichkeit. Muss man das uns sagen? Ja, wenn man in den Gemeindealltag hineinzieht, muss man das schon öfters mal ansprechen. Oftmals geht es leider nicht ohne Zank und Streit ab. Das ist beschämend für Kinder Gottes. Zankt euch nicht auf dem Weg. Wir sind unterwegs in die himmlische Herrlichkeit. Denn wer zankt, ist nicht im Sinne oder im Willen Gottes, sondern die sollen wir ablegen und in der Liebe Jesu wandeln. Und wie köstlich ist es vor Gott? Das müssen wir uns kurz vor Augen halten. Wir müssen nur darüber nachsinnen. Wie köstlich ist es vor Gott? Wie fein und lieblich, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Lies mal Psalm 133. Denke darüber nach. Lerne ihn auswendig. Ich habe es dieses Jahr schon getan. Man muss sich diesen Psalm auf der Zunge zergehen lassen. Wie fein und lieblich ist es, wenn Brüder einmütig beieinander wohnen. Das ist köstlich vor Gott. Lass ihn auf der Zunge zergehen, diesen Psalm, wie du vielleicht manches Mal gute Schokolade auf der Zunge zergehen lässt. Es ist unendlich köstlich vor Gott, wenn Brüder einmütig beisammen wohnen. Natürlich sind hier auch die Schwestern mit eingeschlossen oder mit inbegriffen. Wir lesen von Josefs Brüdern, Vers 25, also reisten sie von Ägypten hinauf und kamen ins Land Kanaan zu ihrem Vater Jakob. Und wie froh war Jakob, der stand sicherlich schon von ferne da, und seine Söhne kommen wieder. Alle sind dabei, auch Benjamin, ach wirklich, das ist ja gewaltig. Um ihn hat er am meisten gebangt. Sie kommen alle heil zurück. Doch anschließend sind sie beim Vater und sie sagen dem Vater alles, was sich ergeben hat in Ägypten. Und dass sie Josef erkannt haben und er Herrscher über ganz Ägypten ist. Jetzt hätte sich ja Jakob gewaltig freuen müssen. Doch, was tut Jakob? Konnte er sich freuen? Nein. In Vers 26 lesen wir: Aber sein Herz blieb kalt. Es hat ihn nicht berührt. Er konnte es nicht fassen. Er wusste nicht, von was sie reden. Diese Nachricht, das war ihm so utopisch, das war ihm zu viel. Wohl hatten seine Söhne ihm irgendwelche schöne Worte machen wollen oder unterwegs etwas zusammengereimt, womit sie den Vater belügen wollen. Nach dem Motto, einem alten Mann, dem kann man ja viel erzählen. Aber überlegen wir uns ganz kurz, mit was wurde jetzt Jakob konfrontiert, mit welcher Nachricht? In kürzester Zeit musste er das alles auffassen. A. Josef lebt. B. Dass Josef Herrscher über ganz Ägypten ist. C. Dass Jakob und seine Familie jetzt nach Ägypten ziehen soll. Und D. Dass Josef für alle sorgen will. Diese Nachrichten nach solch schwierigen Jahren und Zeiten, das ist zu viel. Zu viel und zu gut, dass man sie glauben könnte. Da braucht es Zeit, realistisch darüber nachzudenken, ob das sein kann oder ob ihm hier ein Märchen aufgebrummt wird. Wieso sagten doch die Söhne, Josef ist tot, ihn hat ein Tier zerrissen, warum soll er jetzt auf einmal wieder leben? Da waren sie ihrem Vater schon eine Erklärung schuldig und sicherlich haben sie ihn auch darüber aufgeklärt. Das musste jetzt sicherlich auch geschehen. Wohl hatte Jakob über all die Jahre nachgedacht und auch gemerkt, dass die Söhne irgendwie belastet waren auf ihrem Gewissen. Irgendwas hatte sie beschwert. Außer dem Benjamin, der war so befreiend, aber die anderen, die waren alle so belastend. Und dass in ihrem Verhalten etwas faul ist. Da ist etwas faul, was die über die Jahre den Familiensegen geraubt hat. Doch wenn Jakob jetzt auch nicht glauben konnte, dass tatsächlich Josef leben soll, so war es doch der beste Beweis für die Freundlichkeit und Einladung, nach Ägypten zu gehen, dass vor seinen Augen jetzt 10 Esel standen, beladen mit ägyptischen Gütern, mit allerlei Kostbarkeiten, mit Gütern. Und dann noch diese 10 Eselinnen, die noch dabei standen, 20 Esel, diese Eselinnen beladen mit Korn, Brot und Speise. Das war schon beachtlich. Ob da nicht doch etwas dran ist? Josef lebt, Herrscher in Ägypten? Stimmt es, was die Söhne sagen? Ist das die Wahrheit? Und jetzt sieht er noch diese Reihe von ägyptischen Wagen dastehen und ihre Zugtiere, vielleicht waren Pferde dran. Enorm. Das gibt man nicht einfach so ab. Sie stehen da und sie warten, dass Jakob einsteigt und seine Angehörigen, um nach Ägypten zu kommen. Also, dass er alles realisiert hatte und überlegt hatte und betrachtet hatte, heißt es in Vers 27, da wurde sein Geist lebendig. Da hat Gott in ihm gearbeitet, hat es ihm verständlich gemacht. Vers 28, und Israel, also Jakob, sprach, ich habe genug, dass mein Sohn Josef noch lebt. Also hat es genug davon gehört. Ich will hinabgehen und ihn sehen, ehe denn ich sterbe. Jetzt hat er ein brennendes Verlangen bekommen, seinen Josef wiederzusehen. Die Sehnsucht nach Josef, die war ja über die ganzen Jahre nicht erloschen. Und Jakob war zu dieser Zeit schon 130 Jahre alt. Doch was er nicht wusste, das war es, dass er noch weitere 17 Jahre leben würde. Er hat gemeint, er muss jetzt schon sterben. Das war ja bei Isaak ähnlich. Wir lesen in Kapitel 46, Vers 1. Und Israel, also hier wieder Jakob gemeint, brach auf mit allem, was er hatte. Sicherlich hat es ein paar Tage gedauert, hat eine Zeit gebraucht, bis alles soweit war. Aber dann brach Jakob auf mit allem, was er hatte. Und als er nach Beersheba kam, das ist noch im Lande Kanaan, opferte er das selbst dem Gott seines Vaters Isaak. Er hat gewusst, hier muss ich Station machen. Hier möchte ich Gott anbeten, hier möchte ich ein Opfer darbringen, hier auf dem Weg. Beersheba liegt ca. 40 Kilometer von Hebron weg. Ein besonderer Ort des Aufenthaltes und der Anbetung von Abraham und Isaak bereits gewesen. Und dort opferte Jakob dem lebendigen Gott, sicherlich Brandopfer. Wie gut ist das, wenn man sich auf dem Wege befindet, sich vielleicht auch nicht ganz sicher ist, ob man jetzt da hinabziehen soll nach Ägypten. Ägypten hat ja sonst keinen so guten Ruf. Steht ja auch für die Welt an anderen Stellen in der Heiligen Schrift. Soll ich jetzt nach Ägypten hinabziehen? Meine ganzen Zipschaft, da möchte ich lieber Gott nochmal fragen. Lieber Gott fragen, als einen Fehltritt tun. Wie gut ist es, Gott zu opfern, ihn anzurufen und ihn um Rat zu fragen, sich von ihm leiten zu lassen. Herr, soll ich nach Ägypten hinab? Ich habe die Verantwortung für diese Menschen, die bei mir sind. Ist das wirklich dein Wille, Herr? Oder ist es nur mein persönliches Wunschdenken, weil es jetzt halt besser ist, bei Josef zu sein? Doch Jakob bekam Bestätigung. Kapitel 46, Vers 2, und Gott sprach zu Israel im Nachtgesicht, Jakob, Jakob. Und er sprach, hier bin ich. Da sprach der Herr: Ich bin der starke Gott, der Gott deines Vaters. Fürchte dich nicht, nach Ägypten hinabzuziehen, denn daselbst will ich dich zu einem großen Volke machen. Gott stand weiterhin zu dem Segen Abrahams, Isaaks und Jakobs. Zu einem großen Volke sollte Jakob jetzt in Ägypten werden. Die Verheißung des Segens war weiterhin da. Vers 4: Ich will mit dir hinab nach Ägypten ziehen. Und ich führe dich gewiss auch wieder hinauf. Und Josef soll dir die Augen zudrücken. Das heißt also, wenn er dann im Sterben liegt. Nun hatte Jakob Gewissheit. Ja, der Herr will es, dass ich nach Ägypten hinabziehe. Es ist Gottes Wille, dass ich mit allem, was ich habe, nach Ägypten hinabziehe. Vers 5, da machte sich Jakob von Beersheba auf und die Kinder Israels führten ihren Vater Jakob samt ihren Kindern und Weibern auf den Wagen, welche der Pharao gesandt hatte, um ihn hinzuführen. Sie nahmen auch ihr Vieh und ihre Habe, die sie im Lande Kanaan erworben hatten, und kamen nach Ägypten. Jakob und all sein Same mit ihm, seine Söhne und Enkel, seine Töchter und Enkelinnen, kurz, allen seinen Samen brachte er mit sich nach Ägypten. Jakob zog also mit seiner ganzen Sippschaft zu Josef, um für immer bei Josef zu sein, um immer Gemeinschaft mit Josef zu haben, um in Josefs Herrlichkeit zu leben und mit Josef eine wunderbare Zukunft zu haben. Juda bekam wiederum die Führerschaft, auch von dem Vater dann vorausgesandt, um Josef zu benachrichtigen, dass er dann ins Land der Gosen kommen soll, das ja nebenan war. Das Land Gosen lag im nordöstlichsten Teil des Nildeltas, ein Gebiet von ungefähr 2300 Quadratmetern, waren also nicht nur so ein kleines Stück Land, 2300 Quadrat, Entschuldigung, nicht Metern, sondern Kilometern, 2300 Quadratkilometer, ein sehr fruchtbares Land und für die Viehzucht bestens geeignet. Und jetzt kommen die Wagen Jakobs und von ferne kommt ein Streitwagen daher. Ein Mächtiger kommt angefahren. Es ist Josef mit seinem Gespann. Und nun kommt es zur Begegnung zwischen Jakob und Josef. Josef kommt seinem Vater auf dem ägyptischen Streitwagen entgegen und Jakob kommt auf den Wagen, welchen er von Pharao bekommen hatte. Stellen wir uns diese Situation ganz kurz bildlich vor. Und wir kommen gleich zum Ende. Über 22 Jahre hatten sich Vater und Sohn nicht mehr gesehen. Und jetzt nähern sie sich von Weitem. Und das Herz wird immer brennender. Welch eine Begegnung! Wie sehr hatte sich Jakob nach Josef gesehnt? Über 22 Jahre. Und wie sehr hatte sich Josef auch nach seinem Vater gesehnt? Wie sehr hatte sich Josef nach Jakob gesehnt? Und als Josef seinen Vater sah, fiel er ihm um seinen Hals und weinte. Er weinte lange an dem Hals seines Vaters. Das brauchte Zeit. Auch Jakobs Sehnen wurde erfüllt. Vers 30. Und Israel, also Jakob, sprach zu Josef: Nun will ich gerne sterben, nachdem ich dein Angesicht geschaut habe und sehe, dass du noch lebst. Jetzt war er endlich bei Josef angekommen. Auch die Brüder waren bei Josef angekommen, um immer bei Josef zu sein. Zum Schluss dieser Predigt möchte ich uns fragen: Wie groß ist deine und meine Sehnsucht nach Jesus? Groß ist deine Sehnsucht für die himmlische Herrlichkeit? Wie groß ist deine Sehnsucht nach Jesus? Wir müssen bedenken, so wie wir uns heute nach ihm sehnen und ausstrecken, ganz genau so wird auch eines Tages die Begegnung mit ihm ausfallen. Wenn wir ihn heute schon lieben, wenn wir uns heute nach ihm sehnen, dann werden wir vor ihm niederfallen und weinen, vor Freude und vor Sehnsucht. Alles wird gestillt werden. Wenn wir uns nach ihm sehnen, dann bereiten wir uns auch auf die Wiederkunft mit ihm vor, täglich. Und wenn wir uns nach ihm sehnen, dann werden wir uns darauf freuen, ihm zu begegnen und immer bei ihm zu sein. Amen.